Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ich möchte in den Sonntagen zwischen Neujahr und der Passionszeit predigen über den Namen Jesus. Wir hören Lukas 2, Vers 21. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind Jesus beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe empfangen war. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich möchte heute einmal über Familienfeste mit Ihnen reden. Sehen Sie, wer eine Großfamilie hat, wie ich zum Beispiel, bei dem reißen die Familienfeste gar nicht ab. Das fängt an mit Kindtaufen und dann, wenn es letzte gerade um Kindtaufen, dann fängt es an mit Konfirmationen. Da kommt wieder die Verwandtschaft angereist. Und dann kommen die Hochzeiten und dann kommen dazwischen silberne Hochzeit und dann kommen wieder Kindtaufen. Und so geht es von einem Fest zum anderen. Wir nennen solche Feiern Familienfeste. Das heißt, die Öffentlichkeit ist nicht fürchterlich daran interessiert. Sie gehen gewissermaßen nur den engeren oder weiteren Familienkreis an. Es ist gerade sogar, finden Sie nicht auch, peinlich, wenn Menschen ihre Familienfeste gewissermaßen der Öffentlichkeit aufdrängen wollen. Es ist immer ein peinlicher Geschmack von Wichtigtuerei dabei. So bedauere ich zum Beispiel die armen Journalisten, die jetzt ihre Schreibmaschinen strapazieren müssen, um dort ganzen Welt aller Sprachen mitzuteilen, dass irgendein Filmstar zum 3. Mal Hochzeit feiert, nicht wahr? Das ist ein Zeichen eines geschmacklosen Jahrhunderts. Familienfeiern sind Familienfeiern, finden Sie nicht? Und nicht Öffentlichkeitsfeiern. Außer einer einzigen Ausnahme. Und meine Freunde, die einzige Ausnahme findet sich in unserem Text. Hier ist das seltsame erzählt, dass da eine Familienfeier stattfindet, die ernsthaft die ganze Welt angeht. Wir haben heute sogar einen Vertreter von Indien unter uns, nicht die uns besuchen. Sehen Sie, das geht die asiatischen Völker ebenso an wie uns. Die Familienfeier, von der hier erzählt wird. Aber das ist auch der einzige Fall. Ne? Übrigens verschone man uns mit Familienfeiern für die Öffentlichkeit. Ich möchte den Text auslegen unter der Überschrift eine Familienfeier, die die ganze Welt angeht. Den Text nochmal lesen, könnt ihr noch? Wetten, dass er nicht mehr ist? Ich lese lieber noch einmal. Und da 8 Tage um waren, dass das Kind Jesus beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, eher den er im Mutterleibe empfangen war. Eine Familienfeier, die die ganze Welt angeht. Ich möchte 3 Dinge dazu sagen. Erstens, eine seltsame Namengebung. Als das Kind Jesus 8 Tage alt war, bringen es Maria und Josef zu einem Priester. Es soll beschnitten werden. Die Beschneidung ist ein kleiner operativer Eingriff am Körper. Eine Sache von einer tiefen symbolischen Bedeutung. Die Bibel sagt, dass der lebendige Gott selber dem Abraham, dem Stammvater des alttestamentlichen Gottesvolkes, befohlen habe, er soll alle männlichen Mitglieder seines Hauses beschneiden.
Das sollte gleichsam das äußere Zeichen sein, dass Gott mit ihnen einen Bund gemacht hatte. Und so trugen durch Jahrhunderte, nein, so tragen durch Jahrtausende hindurch die Glieder dieses alttestamentlichen Gottesvolkes, alle, die zu Israel gehören, das ist die Kirche des Alten Testaments, so tragen all die dazugehören, dieses Siegel des Bundes an ihrem Leibe. Wir haben in der neutestamentlichen Kirche eine ähnliche Einrichtung, das ist die Taufe, die Kindertaufe. Da das Kind 8 Tage alt war, wurde es in die Kreuzkirche gebracht, dass es getauft wurde. Nicht so. Lassen Sie mich einen Augenblick dabei stehen bleiben. Sehen Sie, die Bibel berichtet uns, dass mit diesem Bundeszeichen des alten Bundes, dieser Beschneidung, bald Schindluder getrieben wurde. Es gab große, gefährliche Missverständnisse. Es gab Leute, die sagten in Israel, wir haben ja die Beschneidung. Das Zeichen des Bundes mit Gott ist ja alles in Ordnung. Wir sind nicht wie die verfluchten Heiden, die Goyim. Wir haben das Zeichen des Bundes an unserem Leibe. Und dann sündigte man munter drauf los. Dann trat man Gottes Gebote mit Füßen. Können Sie bei den Propheten lesen. Dann diente man den Götzen, feierte die Götzenfeste wie die Heiden. Und wenn ein Prophet warnte, sagte man, ja, was wollt ihr? Wir gehören zum Gottesvolk, wir haben die Beschneidung. Meine Freunde, ist nicht genauso heute in der Christenheit mit der Kindertaufe? Dann nicht genauso? Ich kenne unzählige Menschen. Die nehmen Gott keine Sekunde ernst. Die fürchten sich weder vor seinem Zorn, noch lieben sein Heil. Wenn man ihnen sagt, lieben Leute, bekehrt euch. Bekehrt euch aus dem lebendigen Gott, sagen sie, was sollen wir damit? Wir sind getauft. Wir sind mit Wasser besprengt. Wir tragen das Zeichen des Bundes. Wir sind Christen. Ach, sie können das von Ganzen sogar gelehrt hören. Nun seid ihr einverleibt in Leib Jesu Christi. Nun ist alles gut. Jetzt kannst du sündigen, kann nicht mehr passieren. Brauchst keine Hölle zu fürchten und nichts, du bist getauft. Das ist ein sehr gefährlicher Stand. Ich möchte, wenn solche hier sind, die sich so ihrer Taufe getrösten wollen, sie ernstlich warnen. Sehen Sie, der Apostel Paulus hat im Römer einen Satz gesagt, ich will ihn so in der modernen Übersetzung ihn eben vorlesen. Da sagt er den Leuten, die sie ihre Beschneidung trösten oder dass ihre Herzen geändert sind, der ist nicht ein Jude, ein Glied des Volkes Gottes, der nur die äußerliche Beschneidung am Körper hat. Der ist ein rechter Mann im Volke Gottes, der die inwendige Beschneidung hat, die Beschneidung des Herzens, die verborgen im Geist geschieht. Jetzt möchte ich es für die neutestamentliche Gemeinde einmal so übersetzen, von der Taufe. Der ist nicht ein Kind Gottes, der die äußerliche Besprengung mit Wasser hat, ob als Kind oder als Großer. Der ist nicht ein Kind Gottes, der die äußerliche Besprengung mit Wasser hat. Es kommt auf das Inwendige an, auf die Taufe des Herzens, die verborgen im Heiligen Geist geschieht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das Wort verstehen. Da wir unmündig waren, waren wir unter äußerlichen Satzungen. Gottes Kindschaft kommt nicht durch ein äußeres Empfangen eines sogenannten Sakraments, sondern durch eine inwendige Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist. Nun, meine Freunde, wir kommen zum Text zurück. Dies Kind, das da am 8. Tage zum Priester gebracht wurde, um dieses alttestamentliche Bundeszeichen zu bekommen, dieses Kind hat wie kein anderer Mensch später eine gewaltige Geistestaufe bekommen, dieser Herr Jesus. Und ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, wie er am Jordan die Taufe mit dem Heiligen Geist bekam. Aber nun, bei dieser Beschneidungsfeier, ich hätte beinahe gesagt, bei dieser Tauffeier, ging es genauso zu wie bei den Tauffeiern. Dem Kinde wurde Name gegeben. Das ist ja bei uns auch so, dass mit der Tauffeier die Namengebung verbunden ist. In der DDR, da haben sie gerade so die Taufe verdrängt durch eine staatliche Namengebung. So bekam das Kind Jesus bei dieser Beschneidungsfeier den Namen. Ja, lieben Freunde, wie kommen wir eigentlich an unseren Namen? Wie komme ich an so einen verrückten Namen, Wilhelm Busch, ne? Den jeder missversteht. Lebt der noch, fragen Sie mal. Wie kommen unsere Namen? Den Nachnamen, den erben wir einfach, nicht? Und den Vornamen? Wäre interessant zu fragen, zu erforschen, wie sind sie an ihren Vornamen gekommen? Meistens ist es so, dass da zuerst ein großer Familienrat tagt, nicht? Und wenn der Vater sagt, er soll Karl heißen und die Mutter sagt, er soll Heinz heißen, heißt das schließlich am Ende Karl-Heinz, nicht? Irgendwie werden sich dann einig. Oft greift die Oma noch ein und sagt, nein, so muss er heißen und so weiter. Meine Freunde, als das Kind Jesus seinen Namen bekam, da ging es völlig anders zu. Da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er in Mutterleibe empfangen war. Ganz im Anfang des großen Weihnachtsgeschehnisses, ganz vor Weihnachten, vor der Geburt Jesu, ganz vorher, da war etwas geschehen, da war ein Bote Gottes dem Josef erschienen und hat ihm befohlen, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Du sollst ihn selig machen. Retter nennen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und nun bekommt dieses Kind diesen Namen. Das war eine herzbewegliche und seltsame Namengebung, wo das Kind den Namen bekam, den der Schöpfer aller Dinge herausgesucht hatte. Nicht die Tante aus alten Essen und nicht die Mutter und der Vater, sondern der Schöpfer aller Dinge hatte diesen Namen herausgesucht. Das scheint mir eine wichtige Sache zu sein. Sehen Sie, bei dieser Tauffeier standen um das Kind hier nur drei Leute, Maria, Josef und der Priester. Aber wenn ihm das so erzählt wird, kommt es mir vor, als wenn der lebendige Gott die ganze Welt auffordert, komm, tretet doch herzu und seht dies Kind an. Dies Kind, dem ich selber den Namen gegeben habe, Jesus. Dies Kind, dem ich den Namen selber gegeben habe und das ich damit heraushebe aus allen anderen Menschen. Kommt, ich hab dies, seht dies Kind an. Gott ruft gleichsam durch diesen Text der ganzen Welt zu. Das ist eine Familienfeier, die alle angeht, eine ganz kleine und geht alle an. Tretet doch herzu und seht dies Kind an, das Gott durch diese Namengebung heraushebt aus allem. Und warum? Weil er in ihm zu uns kommt, in Jesus, in diesem Kinde, uns Frieden schenkt, Vergebung unserer Sünde, was brauchen wir nötiger? Und Freude und Kraft und Trost. Sehen Sie, als ich aus der Haustür ging, lag da eine Welt am Sonntag, die mein Mitbewohner im ersten Stock liest. Und da sah ich eben aufregende Nachricht, dass die Russen wieder ein Stern abgeschossen haben, der bereits das schwere Feld der Erde verlassen hat und als Satellit vielleicht Jahrtausende um die Sonne kreisen wird. Wir schaffen neue Sterne. Toll. Und dieser Stern wird die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenken. In Moskau haben sie auf den Straßen getanzt. Sogar Eisenhower hat gesagt, ich gratuliere. Am Mond vorbei schon, saust jetzt im Augenblick durchs Weltall und alle werden sehen. Doch frage ich mich, wird dieser Stern die Welt ändern? Wird er einen unglücklichen Menschen glücklich machen? Ich will das nicht verkleinern, das ist eine große technische Tat, nicht? Aber wird dieser Stern einen Unglücklichen glücklich machen? Einen Sünder aus seinen Ketten holen? Eine verkrachte Ehe reparieren? Eine einzige Schuld, die mein Gewissen befleckt, wegnehmen können? Wird es einen Menschen im Sterben trösten können, dieser Stern? Und doch staunen sie alle an. Und da sagt Gott, komm, ich will euch den richtigen Stern zeigen. Tretet mal herzu, hier, dem habe ich den Namen gegeben, diesem Kinde Jesus. Auf diesen Stern sollt ihr eure Augen richten. Hier gibt Gott alles, was wir brauchen zum Leben und Sterben und selig werden. Aber nun ein zweites. Eine Familienfeier, die alle angeht. Ich sagte, eine seltsame Namengebung. Ich möchte als zweites Ihnen zeigen, den bedeutungsvollen Namen. Zweitens, der bedeutungsvolle Name. Liebe Freunde, es ist so verwirrend, wie wenig unsere Namen unser Wesen bezeichnen. Wissen Sie, wir erben unsere Namen ja doch, wie man Kleider erbt. So nach dem Kriege, wenn man nichts bekam, schickte ein Schweizer Freund mir seine Anzüge. Die waren hier zu eng und unten zu weit. Und man war froh, dass man sie hat, aber sie passten einfach nicht. Und mein heimgegangener Bruder erzählt so eine nette Geschichte aus seiner Schulzeit, wie da ein Kamerad eines Tages angehumpelt kam. Und da sagt mein Bruder zu ihm, du hast aber ein paar Schuhe, Mensch, die sind ja viel zu schmal und zu lang. Da sagt er, bitte, das sind Maßschuhe. Maßschuhe? Ja, von meinem Onkel, der hat sich anmessen lassen, die habe ich geerbt. Das waren Maßschuhe, nicht so ist mit geerbten Kleidern, sie passen nicht. Und sehen Sie, so haben wir unsere Namen geerbt, die passen hier einfach nicht. Da heißt ein Beamter Müller und weit und breit ist keine Mühle zu sehen. Oder denken Sie, ich kenne ein liebes, nettes Mädchen, die heißt Maria. Oder denken Sie an die Maria hier, nicht? Maria hat irgendwie einen süßen Klang. Wissen Sie, was Maria heißt? Die rebellische oder die bittere. Hier, jeder Junge hatte mal um 14 rum Karl May gelesen. Und wenn Sie Karl May lesen, dann werden Sie sehen, dass die Primitiven, wenn er recht hat, ich weiß nicht, aber er hat bestimmt recht, dass die primitiven Völkern Namen verleihen, die das Wesen ausdrücken sollen. Da ist einer, der immer das Gesicht verzieht, also nervös, den nennen sie es Vater des Gelächters. Oder wer die mit einer starken Faust seine Feinde erschlägt, das ist Old Shatterhand, Old Schmetterhand. Nicht ein Name, der passt. Und mir ist interessant, dass unsere Jungs im Grunde dafür ein Gefühl haben und darum oft so Namen verleihen, so Spitznamen. Ich lernte in Württemberg einen kennen, der war so noch kleiner und dicker als ich. Den nannten sie den Korken, den Pfropf. Nicht? Oder ich kenne einen, der ist ein wenig klein, aber sehr bedeutend. Dem haben sie einfach Napoleon genannt, nicht? Napoleon. Das sitzt angegossen, verstehen Sie? Das ist nicht geerbt, das ist Maßanzug. Aber nicht was verwirrend, wie wenig unsere Namen im Allgemeinen passen. Seien Sie überzeugt, wenn der Schöpfer aller Dinge seinem fleischgewordenen Sohn den Namen herausgesucht hat, dass dieser Name passt. Dass er das ganze Wesen dieses Kindes ausdrückt und aussagt. Und sie nannten seinen Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn ihre Mutterleibe empfangen war. Jesus. Möchte sie bitten, wenn sie zum Glauben kommen, dann sprechen sie nicht mehr vom Herr Christus, das ist sein Titel, sondern von Jesus. Das ist sein Name. Jesus, das heißt zu Deutsch Retter, so können wir es übersetzen. Das heißt wörtlich, Jehova ist Retter, der offenbarte Gott. Sie können einfach sagen, Retter. Retter. Und dieser Name ist immerhin so, dass es einen großen Sinn hat, wenn wir einen Moment dabei verweilen. Mit dem Namen Retter ist viel gesagt. Da ist zunächst einmal gesagt, dass keiner von uns allen eine wirkliche Erkenntnis Jesu haben wird, ehe er nicht begriffen hat, dass er verloren ist. Nur wer verloren ist, braucht einen Retter. Erst dann bekommen wir eine richtige Erkenntnis Jesu Christi, wenn wir die Wirklichkeit unseres eigenen Zustandes erkannt haben, dass wir verlorene Leute sind, über denen der Zorn Gottes steht, unter denen die ewige Verdammnis gähnt, um die der Fürst der Finsternis herumschleicht, um sie zu verderben. Meine Freunde, ich bezweifle keinen Augenblick, dass Menschen auch ohne Sündenerkenntnis zunächst zum Glauben an Jesus kommen können. Dazu angezogen werden, dass man ihn liebt, ohne eine Sündenerkenntnis zu haben. Oder man spürt die Problematik des Lebens und die Dunkelheit und die Einsamkeit, dass man so von Jesus angezogen wird, ohne Sündenerkenntnis. Das gibt es und werden eine ganze Reihe von den jungen Menschen da sein. Aber wenn sie mit Jesus anfangen, dann geht die Erziehungsarbeit Gottes dahin, dass er uns unser eigenes Herz aufdeckt und uns zeigt, wie durch und durch böse wir sind, wie durch und durch verloren wir sind. Gott reibt es mit allen, die er in die Finger bekommt, dahin, dass sie schließlich mit David sprechen: Meine Sünden gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Ach, sitzen Menschen hier, die das nachsprechen können in dieser Stunde. Meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Und ich liebe sie und werde sie nicht los. Und die Schuld wird immer größer, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Da findet man schließlich in sich selber keine Kraft und keinen Frieden und keinen Halt und keine Gerechtigkeit. Da treibt es hin zum Retter, zu Jesus. Oh, wie wünsche ich, dass dieses Geisteswirken in uns geschieht, dass Menschen aus der Erkenntnis ihres verlorenen Zustandes zu Jesus getrieben werden. Da finden sie aber auch einen wirklichen Retter. Nicht einen Schwätzer, sondern einen wirklichen Retter. Da sieht man dann nicht mehr das Kind Jesus an, sondern den Mann, der ans Kreuz genagelt ist, der die Dornenkrone trägt, den majestätischen König, der Allerniedrigste wird, gespien, gegeißelt, blutig. Am Kreuz, da bezahlt er für mich, da trägt er meine Schuld weg, da wird er Versöhnungsopfer mit Gott, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ah, das ist ein Retter, dieser Jesus. Und wer nur die Dunkelheit des eigenen Herzens kennt, der freut sich, dass wir ihn haben. Sehen Sie, es kam mal ein junger Mann zu mir. Ich werde es nicht übel nehmen, wenn ich es eben hier sage, weil viele vielleicht in der Lage sind, und klagte mir. Er sagte, ich gehöre ganz gewiss dem Herrn Jesus an. Aber wenn ich dran denke, wie wenig ich vorwärts komme in der Heiligung meines Lebens, wie da immer wieder Schuld und Versagen mich unruhig macht, dann ist fast mehr Unruhe als Friede da. Da habe ich ihm nur sagen können, so erzieht Gott seine Kinder, dass sie an sich selber immer mehr Schiffbruch erleben, dass sie verstehen lernen, in mir ist keine Gerechtigkeit und kein Friede. Ich habe nichts als Zorn verdient, aber in Jesus habe ich Gerechtigkeit, in ihm habe ich Frieden. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Was man den Christen, den wirklichen Christen vorwirft, fanatisch, so einseitig, das ist die Pointe. Wir können nicht mehr 90% unser Heil selber schaffen und 10% der Herr Jesus, sondern 100% Ehe, und an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Hier geht es um ganz große und vollständige Entscheidungen. Und darum zerbricht Gott und zeigt das eigene Herz, dass man kapiert, er ist wirklich Retter. Wirklich Retter und der einzige Retter. Sehen Sie, Lassen wir ein Beispiel brauchen, wenn Bergsteiger, sagen wir Pitzpalü, La Bernina, eine Hochtour machen, dann gehen sie gewöhnlich am Nachmittag des Tages vorher in eine hochgelegene Hütte. Ja, da kümmert man sich um den Bergführer eigentlich gar nicht. Da steigt man ganz gemütlich in Gruppen zu Zweien und Dreien auf. Und der Bergführer schleppt die Seile und Rucksack. Und am nächsten Morgen geht's dann los und dann kümmert man sich auch noch nicht viel um den Bergführer. Aber dann kommen plötzlich die Abgründe und Grate. Da geht's runter und da. Und da seilt man sich an. Und dann hält man sich an die Seile, das mit dem Führer verbindet. Dann weiß man, neben mir gähnt der Tod. Aber der Mann davon, der führt richtig. Und so geht's im geistlichen Leben. Man geht vielleicht so allgemein mit Jesus. So allgemein. Aber wenn ich entdecke meine Verlorenheit und dass ich verloren gehen kann und dass Gottes Zorn Nein sagt zu jeder meiner Sünde und zu meinem ungeistlichen Wesen, dann seilt man sich an den Retter an und dann prüft man immer das Seil. Und dieses Seil heißt erkauft. Er hat mich erkauft am Kreuz. Und man bindet den Knoten der Liebe und des Glaubens fester und hält sich ganz eng und genau an diesen Heiland, der wirklichen Retter ist. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Familienfest, das alle angeht. Eine seltsame Namengebung und bedeutungsvoller Name und eine vielsagende Zeremonie. Drittens, eine vielsagende Zeremonie. Da 8 Tage um waren, brachten sie das Kind, das beschnitten würde. Das Zeichen des Bundes mit Gott, meine Freunde, dieses Kind war der Sohn Gottes. Braucht dieses Kind noch ein Zeichen des Bundes mit Gott? Das ist doch eigentlich überflüssig, nicht? Er ist ein anderer als wir alle. Braucht er das Zeichen des Bundes mit Gott? Hat doch gar nicht nötig. Warum bekommt dieses Kind diese Beschneidung, die es eigentlich gar nicht nötig hat? Ich muss jetzt noch 3 Minuten was ganz Schweres sagen, aber es ist wichtig, dass Sie es verstehen. Es hängt Ihre Seligkeit dran. Die Antwort steht im Galaterbrief. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn unter das Gesetz getan, in dem steht die Beschneidung. Auf dass er diese unter dem Gesetz war, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Wie soll ich dies groß hin kurz erklären? Die verstehen es, die einmal ehrlich sich gemüht haben, wirklich göttlich zu leben. Da geben wir uns Mühe, den Willen Gottes zu tun. Man quält sich, das Gesetz Gottes zu tun, das kulminiert in den 10 Geboten. Die sind ja so klar und so einfach und so einleuchtend. Und nicht ein einziger unter uns hat sie bisher halten können. Sie haben alle gelogen. Und sie haben schmutzige Gedanken gehabt. Und sie haben gestritten. Und sie haben Gott nicht geehrt. Sie haben die Feiertage entheiligt und sie sind des Todes schuldig. Und wer sich ehrlich gemüht hat, die Gebote zu Gottes zu tun, der weiß, wir sind Gott alles schuldig geblieben. Und da kommt Jesus und erfüllt das Gesetz. Angefangen von der Beschneidung bis zum wundervollen Höhepunkt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen und deinen Nächsten als dich selbst. Er ist der Einzige, der ganz gehorsam ist. Und nun sagt die Bibel das unglaublich Herrliche. Wenn ich in Wahrheit und Aufrichtigkeit zu Jesus komme und mich an ihn anschließe im Glauben, dann schenkt er mir diese Gerechtigkeit, die er erworben hat aus Gnaden. Dann darf ich an dieser seiner Gerechtigkeit teilhaben. Und dann bin ich ein Kind Gottes wie Jesus. Sehen Sie, da fängt dieser Jesus sein Heilswerk an, schon als Baby.
Hier ist er unters Gesetz getan. Bis der Stunde, wo er sagt, ja, Vater, ich will den Kelch trinken und ans Kreuz geht. Hier fängt er schon sein Heilswerk an. Meine Freunde, ich muss schließen. Ich wünsche uns allen von Herzen für das Jahr 59, dass wir wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi und der Erkenntnis seines Heils, dass uns das das Leben wird und nicht fremde Dinge. Und so Gott will und wir leben, wollen wir am folgenden Sonntag fortfahren in der Betrachtung dieses Namens Jesus. Nun wollen wir beten. Herr, wir danken dir, dass du so ernsthaft unser Heil in Angriff genommen hast, dass du dich ganz und gar dem fordernden Gesetz Gottes unterworfen hast, auch für uns. Und nun schenke uns doch, Herr, dass wir von deiner Gerechtigkeit leben, aus dem Glauben leben und aus der Freude, dass du da bist. Gib uns den Heiligen Geist, dich recht zu erkennen. Amen.